Hallo und herzlich willkommen zur 8. Episode des SDS-Podcasts. Fokus dieser Episodenserie ist der aktuelle Stand der Wissenschaft und wie die Teilnehmer in Betracht des aktuellen Markts auf die Zukunft dentaler Implantate und Implantologie schauen. Der Podcast ist in mehrere Teile aufgeteilt. Im ersten Teil wird es um Implantate und den Stand der aktuellen Wissenschaft dentaler Implantate sowie um die Unterschiede zwischen Titan- und Keramikimplantaten gehen. Zu Beginn werden die Teilnehmer der Gesprächsrunde vorgestellt und kurz auf deren Laufbahn und medizinischen Fokus eingegangen.
Es diskutieren Professor Dr. Florian Beuer, Direktor Zahnärztliche Prothetik, Funktionslehre und Alterszahnmedizin am Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Charité-Universitätsmedizin Berlin und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Implantologie. Dr. Henriette Lerner, Zahnärztin, Gründerin und Leiterin der HL Dentklinik and Academy in Baden-Baden, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Orale Implantologie und Past Präsidentin der Digital Dentistry Society International. Dr. Dirk Dudek, Biologe, Zahnmediziner und Gründer der Clean Implant Foundation, einer Non-Profit-Organisation, mit der er eine Leitlinie zur Reinheit von Implantaten verabschiedet, und die Trusted Quality Mark, eine internationale Auszeichnung für saubere Implantate, entwickelt hat. Dr. Kurt Moseter, Arzt und Heilpraktiker, Begründer der Mioreflextherapie, Experte für Ernährungsmedizin, Mikronährstoffe und Regulationsmedizin sowie Teambetreuer im Profisport. Und Dr. Ulrich Volz, Zahnarzt, Gründer, Inhaber und Leiter der Swiss Biohealth Klinik Kreuzlingen und der SDS Swiss Dental Solutions AG sowie Präsident der International Society of Metal-Free Implantology. Die Zukunftswerkstatt wurde moderiert von Natascha Brandt. Zu Anfang hat Professor Dr. Florian Beuer das Wort.
Finde ich super interessant, also weil man glaube ich, man überschätzt das Potenzial der Zukunft total, was sich tut in ein paar Jahren. Also ich habe vor kurzem, musste ich daran denken, meine Tochter wird am 1. Januar 18 und ich habe vor 18 Jahren einen Audi Kombi gekauft. Weiß ich nur ganz genau, ich muss mein TT hergeben und diesen Kombi kaufen. Und da war ich auf dieser Messe für Rapid Prototyping in Frankfurt. Und da war eigentlich schon, da war Invisalign, also der Invisalign-Workflow war da dargestellt, da waren lasergesinterte Kronen, also quasi Sachen, die jetzt 18 Jahre später eigentlich immer nur Zukunft sein, also die eigentlich immer noch nicht so im Markt angekommen sind. Deswegen finde ich super interessant, heute mit Ihnen zusammenzusitzen. Also was Sie sehen, was, ich bin jetzt 48, das heißt, ich 20, 25 Jahre würde ich gerne noch arbeiten, also, aber ich könnte schon 20 Jahre zurückschauen und da muss ich ganz ehrlich sagen, so viel oder von dem, was damals hochinnovativ war, ist heute noch ganz wenig im Markt. Und deswegen finde ich es spannend, wenn wir uns heute austauschen, was ist dann von den Sachen, die wir heute als innovativ ansehen, was glauben wir, dass 2025 im Markt ist?
Wir steigen dann direkt ein in die Diskussion. Es sind vier Teile. Der erste Teil in dem ersten Themenblock wollen wir zunächst über Implantate an sich reden. Ich würde gerne den Stand der aktuellen Wissenschaft von Ihnen hören in Bezug auf die dentalen Implantate. Im Besonderen wollen wir dann den Unterschied zwischen Titan- und Keramikimplantaten herausarbeiten und später kommen wir dann zu den Keramikimplantaten. Herr Dr. Volz, Sie stehen wie kein anderer für die Keramikimplantate. Ich beginne jetzt mal mit Ihnen in der Runde. Sie haben nach eigenen Angaben über 25.000 Keramikimplantate inseriert, davon 18.000 Sofortimplantate und verfügen über Daten zu 12.000 Implantaten. Haben Sie denn eigentlich je Titanikimplantate inseriert?
Über 10 Jahre lang, von 91 bis 2000. Und dann, sagen wir so Mitte 2000, habe ich dann komplett auf Keramik umgestellt.
Und wie ist denn die Leidenschaft jetzt für die Keramikimplantate entstanden? Das heißt, was hat Ihr Umdenken bewegt? Gab es Ereignisse, Studien, Datenlagen, wo Sie sagen, dass Sie getriggert hat? Wann war der Zeitpunkt, hatten Sie gesagt? Sie haben 10 Jahre implantiert, wann war dann der Zeitpunkt?
Also so grundsätzlich würde ich mal sagen, der erste Trigger war meine Doktorarbeit über Amalgam, die sich dann zu Gegenamalgam entwickelt hat. Also mein Doktorvater war eigentlich der bekannte Amalgam-Befürworter, Reinhold Meyer, sagt Ihnen wahrscheinlich noch was, aus Ulm. Und dann habe ich dann gesagt, ja, das ist ja nicht alles Gold, was glänzt, was ich da jetzt recherchiert habe, sagt er, ja klar, das weiß ich auch. Und dann haben wir eben vereinbart, er war kurz vor der Pensionierung, dass ich schreiben darf, was ich rausgebe. gefunden habe, weil das war ja nicht allzu positiv für Amalgam. Und so bin ich damals sensibel geworden, was Metalle anbetrifft. Und ich glaube, heute, 30 Jahre später, wissen wir, dass Amalgam kein gutes Material ist, was ja schon 1923 der Nobelpreisträger Stock ja schon als arge Versündigung an der Menschheit bezeichnet hat.
Ich würde gerne die Frage an die anderen in der Runde richten. Wer implantiert denn wie viele Implantate und prozentual, wie viele davon sind Keramikimplantate?
Also ich persönlich jetzt in meinen Patienten mache ungefähr 100 Implantate im Jahr, und das muss ich ganz ehrlich sagen, im letzten Jahr war kein Implantat ein Keramikimplantat. Mhm. Ich hatte andere Jahre, wo ich relativ viele Keramikimplantate gemacht habe, ich habe auch für ein paar Hersteller Studien gemacht und die waren aber mäßig erfolgreich. Deswegen, also, und habe das erste Mal 2002, glaube ich, Kontakt gehabt zu einem zu zwei Zahntechnikern aus dem Chiemgau, dem Herrn Vordermeier. Ja. Die haben einfach das Straumann Tissue Level Implantat 1:1 aus Zirkonoxid nachgebaut. Da haben wir so ein paar mechanische Tests gemacht, hat es sehr gut ausgesehen, und die haben dann jemanden gesucht, der das auch implantiert. Konnten wir in der Klinik nicht machen. Wir haben gesagt, okay, das, was in der Garage da entstanden ist, das geht nicht. Er hat aber dann Kollegen gefunden, die das gemacht haben, und die haben das 2005 oder 2006 mal auf einer Tagung in der Schweiz vorgestellt, als die Schweizer Prothetiker mit den deutschen Prothetikern eine Tagung hatten und hatten da ein paar Fälle, die eigentlich echt gut ausgeschaut haben. Also man war vor 16 Jahren zweiteiliges verschraubtes Zirkonoxidimplantat, da waren wir ganz weit vorne. Also das war so mein erster Kontakt eigentlich zu Zirkonoxidimplantaten. Mich hat es eigentlich damals schon fasziniert. Ich habe immer mal wieder verschiedene Sachen ausprobiert. Also ich würde sagen, mich fasziniert das Thema total. Also wir waren bei den Implantatzahlen, genau. Also ich hab 25 Ärzte bei mir, so, die eigentlich alle implantieren, und ich würde sagen, 3-4% waren Keramikimplantate, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Aber das ist, warum ist das so? Nicht, weil keiner von uns Keramik mag, sondern weil bis jetzt haben wir zu viele schlechte Erfahrungen gemacht und zu viel Gurde einfach mit Titanimplantaten. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also, es ist trotzdem natürlich, sonst wäre ich heute nicht hier, ein Thema, das mich fasziniert.
Ich sehe das Leuchten in Ihren Augen. Genau. Frau Dr. Lerner, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, es ist so, ich habe Implantologie in 1995 angefangen, und ja, danke meiner damaligen Mentoren. Jeder hat das Glück oder das Missglück, mal der eine oder andere Mentor zu finden, und dank meiner Mentoren waren halt Titanimplantate und Sofortimplantation, Sofortversorgung. Und das ist auch die Religion, die ich verfolge. Und das wollte ich, mein Traum war schon immer, dass das auch mit Keramikimplantate mache. Also zu Ihrer Frage, ich setze seit 30 Jahren jetzt Implantate, einige Tausende, keine Ahnung. Und vielleicht habe ich von Z-Systems, Citerion, Ceramex, Straumann, habe ich von allen etwas implantiert, einige implantiert, vielleicht sind es vielleicht 100 maximal, wenn's, ja, aber schon im Laufe der Jahre, und die sind alle drin. Die sind auch implantiert in augmentierte Bereiche, also ich bin eigentlich positiv überrascht.
Ja, Herr Professor Boyer, aktueller Stand der Wissenschaft, wir haben jetzt ein leidenschaftliches Plädoyer wieder für die Keramikimplantate gehört, aber wir haben gehört, sie sind relativ zurückhaltend noch damit. Wie schaut es denn aus, Titan versus Keramik?
Wie schaut es wissenschaftlich aus? Also wir haben eigentlich, es ist ganz klar, wenn ich die Datenlage Titan zu Keramik vergleiche, dann vergleiche ich Äpfel mit Birnen, weil es halt einfach weniger Daten gibt. Aber das war der Grund, warum man jetzt gesagt hat, okay, wir von DGI-Seite, wir haben uns das Thema mal als Leitlinien-Thema genommen und mal die komplette Literatur gesichtet. Und eigentlich einteilige Implantate, glaube ich, sind inzwischen sehr gut dokumentiert, also gibt es 10 Jahresdaten. Wie gesagt, das am besten dokumentierte Implantat gibt es zwar nicht mehr am Markt, aber es gibt zumindest die Daten, dass es funktioniert. Und da ist ganz klar, dass man jetzt da kann man eine Empfehlung aussprechen, ja, wenn es eine Indikation, wenn man ein einteiliges Implantat einsetzen möchte, dann ist das Keramikimplantat von der Osseointegration, der ist ja nicht schlechter als ein Titanimplantat, also dann kann man das auf alle Fälle verwenden. Und in der Leitlinie steht auch drin, dass die zweiteiligen Implantate, dass man die auch verwenden kann. Also das heißt, das ist, insofern hat man das eigentlich von der leitlinigen Seite aufgemacht. Es ist uns vollkommen klar, und ich glaube, deswegen sitzen wir heute zusammen, und das muss so ein bisschen unser Appell nach draußen sein. Also alle, die Keramikimplantate machen, wenn wir es schaffen würden, diese Daten zu poolen, dann hätte man die Daten nämlich relativ schnell.
Ich fand es ganz spannend, da will ich ganz kurz drauf eingehen, weil du da auch mit beteiligt warst. Wir hatten den JCCI-Kongress hier und kurz zuvor war ich eingeladen als Mitglied in der Kommission der AO, wo es auch sozusagen um den Konsensus ging für Keramikimplantate in der Gruppe unter Professor Neugebauer, wo dann eben auch Al Watt beispielsweise dabei war, der auch als Sprecher beim JCCI war. Die Idee, die dort entstanden ist, was mich überrascht hat, aber auch ja, wieder positiv auch, dass von 1600 PubMed gelisteten Studien wurden nur 15 als relevant aussortiert von dem Gremium dort. Da haben sie also jede Studie genau angeguckt und geschaut, was, also die Reviews sind gleich rausgeflogen, wo ist eine Bias drin, wo sind offensichtliche Fehler drin. 15 sind übrig geblieben. Meine Studie war zum Glück unter diesen 15 noch dabei, die Sofortimplantatstudie, die ich mit Hamburg gemacht habe. Und was ich dort aber gelernt habe, wir sind eigentlich noch am Anfang von der Studienlage. Aber was mir wie getan hat, war zu verstehen, dass eigentlich 99 von 100 Studien war die Arbeit, der Aufwand, das Geld, die Manpower for nothing, weil sie waren nicht als relevant angesehen. Und dann sind wir zusammengesessen, die ganzen Referenten, war Professor Breuer auch mit dabei beteiligt, weil die Idee ist dort entstanden in den USA, dass wir anlässlich der JCCI ein Konsensus-Setup for Studies on Ceramic Implants verabschieden. Und das haben wir tatsächlich auch geschafft unter dem wirklich großen Einsatz von Professor Schnurr, die uns wissenschaftlich unterstützt hier. Das heißt, wir haben jetzt quasi ein Protokoll, wie Studien aussehen sollen, retrospektiv, prospektiv, klinische Studien, was auch immer, mechanische Studien, Histologien und auch die Begriffsbestimmungen festgelegt, was ist einteilig, zweiteilig, welche Parameter wollen wir messen. Und unsere Idee war die, und wir sind jetzt dabei, es zu veröffentlichen, das ist also schon eingereicht, soweit ich weiß, dass wir mit diesem Setup uns die Wissenschaftler und die Industrien, und das werde ich in meiner Funktion als Präsident der ISMI umsetzen, in den kommenden Monaten einigen auf dieses Setup, weil wir haben da die Chance, wenn sich alle an dieses Setup halten, also wenn Straumann und Ceramex, wie sie alle heißen, sagen, wir machen das nach diesem Protokoll, dann können wir die Systeme untereinander vergleichen und wir können die Daten zusammenführen. Dann können wir nämlich easy in 5 bis 10 Jahren können wir eigentlich sogar in der relevanten Datenmenge sogar Titanen einholen, wenn nicht sogar überholen, weil wir dann einfach auf Datenmengen kommen, die es so vorher noch gar nicht gegeben hat. Das wird bei Titanen gar nicht mehr möglich sein, weil dort ja schon, sagen wir mal, die Firmen schon viel zu weit auseinander sind.
Genau, also irgendwie hat, wenn man dies in die Titan oder wenn man überhaupt die Implantathersteller anschaut, dann hat natürlich jeder so eine Stiftung, aber da ist die Bereitschaft jetzt nicht wahnsinnig groß, das Implantat des Mitbewerbers zu untersuchen. Nee, aber ich glaube so, der Punkt ist eigentlich, wie Sie es eigentlich gut beschrieben haben, also ich glaube Implantologie und je komplexer es wird, umso besser müssen die Räder ineinander greifen. Das heißt, also das ist auf der einen Seite sicher die Chirurgie, die in meinen Augen in der DGI sehr, sehr lange überschätzt wurde. Die Prothetik, die total unterschätzt wurde. Mhm. Die Zahntechnik, die total unterschätzt wurde. Deswegen ist mir dieser Team-Approach so wichtig. Also das ist einfach so, wenn wir unsere Restauration einsetzen, egal ob auf Zellen oder Implantaten, am Tag 0 ist sie am besten. Also das heißt, wenn wir nichts dafür tun, dann nimmt sie den Weg allen Irdischen und zwar das relativ schnell. Und je spezialisierter ein Team ist, je hochwertiger ein Team zusammenarbeiten kann, umso besser werden die Ergebnisse sein. Und das ist, glaube ich, so dieser Vorteil, warum Titan-Implantate so gut funktioniert haben.
Wie ist denn das Commitment, also international, oder wie ist denn die Zusammensetzung international und national zur Anwendung von Keramikimplantaten?
Also da ist Deutschland ganz vorne, Nummer eins. Ist natürlich auch so, dass die Zirkonoxidindustrie ist hier beheimatet. Einfach eigentlich, da gibt es Schwerpunkte in Meißen beispielsweise, wo die Keramik herkommt, die wir als in Form von Teller und so weiter Geschirr kennen. Aber die Medizin, Keramik, das ist einfach Methoxid in Thayingen, Schaffhausen, IWC, Das ist Serra Marais in der Schweiz, die seit Jahrzehnten Industriekeramik machen, und natürlich Ceramtec, die fast 50 Jahre mit Zirkonoxid schon arbeiten, 2 Millionen Zirkonoxid-Hüften herstellen. Also da sind die ja schon Lichtjahre weiter, und die sind aber alle lokalisiert, wer eigentlich auch sehr stark ist. Und da habe ich ja vor 30 Jahren schon Studien gelesen, Akagawa und so weiter, die Japaner, aber industriell sind die, ist dann nichts irgendwie entstanden in den letzten 20 Jahren, überraschenderweise.
Genau, das wäre auch meine Frage nochmal zum Material gewesen, weil es ist ja sehr hart und spröde. Wie sieht es denn aus mit Bruchgefahren zum Beispiel? Das ist ja auch mal die Gefahr da, wenn so ein Material so hart und spröde ist. Wie sind da die Erfahrungen oder wie ist da die Meinung dazu?
Ja, also was sagt die Wissenschaft? Da gibt es Zahlen.
Ich muss leider sagen, also wir haben eine Studie gemacht mit klassischen zweiteiligen Keramikimplantaten, die verschraubt sind, und haben schlechte Erfahrungen gemacht. Also Frakturzahlen, die eigentlich so nicht tolerabel sind, wo ich sagen würde, ja, ich könnte dieses Implantat so eigentlich keinem Patienten mit gutem Gewissen einsetzen. Und wir haben das Gleiche eigentlich herausgefunden, als wir das im Chaos-Simulator getestet haben. Mein damaliger Oberarzt Benedikt Spies hat es dann publiziert. Also ich denke schon, ich meine, es ist weniger fehlertolerantes System. Also insofern, klar, hat Keramik natürlich seine Limitation, was die Festigkeit angeht. Und ich merke es halt sofort bei Keramik, weil es verbiegt sich nicht, es bricht halt einfach. Und dann, deswegen würde ich sagen, ja, das ist sicher die Krux der zweiteiligen Implantate. Also wenn ich jetzt drangehe mit meiner Titanimplantologie-Brille und möchte das Gleiche, den gleichen Durchmesser genauso mit der Schraube verankert haben, dann würde ich sagen, das geht heute noch nicht.
Denken Sie nicht, dass das Design, dass der Fehler ist tatsächlich im Makrodesign. Das Material ist ein anderes Material. Man muss an Makrodesign noch arbeiten und nicht den Titan-Design kopieren, was viele Firmen gemacht haben. Ja. Und da glaube ich, Sie können ja viel mehr.
Also da kann ich ein bisschen was dazu sagen, weil damit war ich natürlich am meisten konfrontiert in der Vergangenheit. Ich habe angefangen 2013 mir die ersten eigenen Testmaschinen 14801 zuzulegen, die auch validiert sind. Mittlerweile haben wir 5 Stück, die sind ziemlich genau hier unten drunter, die laufen 365 Tage, 24 Stunden durchgehend, weil wir quasi jede Charge nochmal testen, obwohl die in der Produktion auch getestet werden, und natürlich wir versuchen Dinge zu verstehen. Man muss unterscheiden, einmal das Material Zirkonoxid, auch wenn es die gleiche Mischung ist von Toshu, wir verwenden das 100% reine Zirkonoxid, weil es einfach die besten Eigenschaften hat, es ist einfach schneeweiß. Schöner wäre rosa, schöner wäre Zahnfarben, aber die Stabilität leidet, Biokompatibilität leidet drunter. Deswegen haben wir das reine TCP, sondern BioHIP-A nennt sich das. Aber auch hier haben wir die Stabilität ungefähr verdoppelt in den letzten 10 Jahren, rein vom Material her. Durch unterschiedliche Brenn-Sinterkurven, da kann man extrem viel rausholen. Wie kühle ich, wie heiz ich hoch, wie kühle ich ab, all diese Themen. Zweitens haben wir natürlich von der Makro, und das ist das wichtige Thema, der größte Fehler, den ich immer wieder sehe, und ich habe da mal einen Slogan kreiert in Keramikdenken, wir können nicht ein Titanimplantat nehmen und aus Keramik herstellen, ist einfach falsch. Weil schon, und deswegen ist das Zweiteilige auch nicht so freigegeben, fully recommended, wie das Einteilige, weil wir wissen auch von Zipprich, dass auch bei Titanimplantaten gibt es bessere und schlechtere Systeme. Grundsätzlich funktioniert die Verbindung sehr, sehr gut durch eine Kaltverschweißung.
Ja? Nicht bei Zirkon.
Aber nicht bei Zirkon, da gibt es keine Kaltverschweißung. Mhm. Und ich habe schon eine ganze Reihe von Zirkonoxidimplantaten rausgemacht bei Anwendern von uns, die so unter Mundgeruch gelitten haben, nachdem die Prothetik drauf kam. Ja? Deswegen, ich persönlich glaube nicht an zweiteilig, und da stehe ich dazu, weil wir immer einen riesigen Spalt haben werden zwischen Implantat und zwischen Abutment. Ja? Und ich glaube, daran hat vielleicht auch Schulte damals gedacht, als er mir das Versprechen abgenommen hat, bei einteilig zu bleiben. Unser zweiteiliges ist einteilig, weil ich zementiere nachher die Krone, wie bei Bonefit, zementiere ich auf dem Rand des Implantates. Es gibt natürlich auch eine andere Stabilität, weil jetzt brauche ich plötzlich nicht mehr einen Hohlraum im Implantatkörper. Und warum ist der Hohlraum im Implantatkörper so tief? Einfach deswegen, weil die Schraube, die hält ja nicht durch eine Kaltverschweißung, die Oklusalschraube, sondern die ist ja eigentlich locker. Erst durch das Anziehen werden die Backen aneinander gepresst, und ich brauche viel Reibungsfläche, um zu verhindern, dass sich das löst. Also ist die Schraube sehr lang. In Zirkonoxid macht es null Sinn, eine lange Schraube zu machen. Unsere Schraube ist 1,2 mm, weil dort habe ich ja eine Kaltverschweißung oder eine Kaltverformung. Jedes Material, ob Titan, Peak, egal Gold, was ich nehme, wird natürlich verformt im harten Zirkonoxid, wird sich niemals lockern, kann sich nicht lockern, eine Schraube in Zirkonoxid. Wir zementieren ja aber auch den Pfosten. Das heißt, ich habe darauf reagiert, dass ich im lasttragenden Bereich das Mikrogewinde aufgebracht habe und an der Stelle habe ich auch beim Zweiteiligen keinen Hohlraum. Das heißt, wenn wir jetzt von einem 3,8 Implantat ausgehen, da kann ich gleich die Werte sagen, dann habe ich einen massiven Kerndurchmesser von 3,72 beim Zweiteiligen. Das entspricht dem Kerndurchmesser eines Einteiligen 4,5 mm Durchmesser. Mhm. Und wir schaffen mit dem 3,8er, schaffen wir als Minimum, bei uns in-house ist unser Requirement, 460 Newton. Nach ISO 14801. Das liegt, würde ich sagen, wenn du Chemlock testest, um auch mal einen 3,8er zu nehmen, fast doppelt so hoch. Also mit einer intelligenten Geometrie, den heutigen Möglichkeiten, liege ich deutlich höher. Ich spreche natürlich von Einteiligen. Unser Zweiteiliges ist ein Einteiliges, auch nach dem Zusammensetzen. Liege ich fast doppelt so hoch wie ein Titanimplantat. Wir sind heute, kann ich sagen, haben wir viele Ausreißer, mittlerweile 30% Ausreißer nach oben von 600 Newton. Das heißt, wir arbeiten an der 600 Newton Grenze, braucht kein Mensch. Das ist einfach halt, sagen wir mal, Sicherheitsreserve, weil die Patienten auch immer jünger werden und dadurch muss es auch länger halten, weil die Patienten, die du heute behandelst, so erfolgreich, die sterben ja irgendwann aus. Das heißt, in der Zukunft behandeln wir mehr, sagen wir mal, die E-Scooter-Unfälle. Das sind junge Patienten, die eine Lebenserwartung von 100 Jahren haben. Da muss das Implantat vielleicht 80 Jahre funktionieren. Insofern denke ich, dass 600 Newton schon eine Benchmark sind, die ich irgendwann erreichen möchte.
Dies war der erste Ausschnitt aus der Zukunftswerkstatt, einem Gesprächsformat der MGO-Fachverlage, in dem aktuelle Themen der Branche und die Herausforderungen in der Zahnmedizin diskutiert werden. Die Zukunftswerkstatt wurde in Kooperation mit STS Swiss Dental Solutions in den Räumlichkeiten der STS in Kreuzlingen durchgeführt. Und nachfolgend präsentieren wir daraus 4 Audioblöcke als Zusammenschnitte in Podcast-Format. Freuen Sie sich auf die nächsten Folgen, in denen es um weitere aktuelle Themen der Zahnmedizin gehen wird.